Der Herr ist König. Es frohlocke die Erde. Es sollen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt. Die Erde sah es und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Zion hörte es und freute sich, und es frohlockten die Töchter Judas wegen deiner Gerichte, Herr. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten, im Herrn und preist sein heiliges Gedächtnis. Freut euch, ihr Gerechten. Freut euch, ihr Gerechten, im Herrn und preist sein heiliges Gedächtnis. Und Jesus, ich danke dir, dass wir an diesem Tag heute feiern und proklamieren dürfen, dass du König bist. Dass wir feiern und proklamieren dürfen, dass du König bist. Hier in dieser Stadt, dass du König bist über München. Dass wir feiern und proklamieren dürfen, dass du, Herr, König bist über Deutschland. Dass du König bist über unsere Nation. Herr, ich danke dir, dass wir heute feiern und proklamieren dürfen, dass du, Herr, König über Israel bist. Aber Herr, ich danke dir noch viel mehr, dass wir feiern und proklamieren dürfen, dass du Herr der ganzen Welt, dass du Herr über diese ganze Erde bist. Herr, und wir wollen heute deinen Namen hoch machen, groß machen. Wir wollen deinen Namen heute ausrufen über diese ganze Erde. Herr, wir wollen es ausrufen, wir wollen laut rufen, du bist König, dass diese ganze Erde bebt, dass diese ganze Erde erschüttert wird von dieser wunderbaren Wahrheit. Du bist König. Du bist König. Jesus, du bist König. Und wir heißen dich willkommen hier auf dieser Erde, auf deiner Erde, denn du bist König. Du bist gestorben, du bist auferstanden und jetzt bist du König des ganzen Universums, Herr. Danke, Jesus, dass es dieser Tag heute, dass du ihn gemacht hast, dass wir diese Wahrheit ausrufen dürfen und dass wir sie verkünden dürfen. Dass jedes Fleckchen auf dieser Erde diese Wahrheit hört. Es ist niemand König, außer du allein. Herr, und die Mächtigen dieser Welt sollen es hören, und die Armen in dieser Welt sollen es hören, und die Mächtigen werden erschüttert werden, und die Armen werden sich freuen. Und die Schöpfung wird sich freuen. Denn du kommst, um die Schöpfung zu erlösen und du kommst, um die Armen zu erheben. Und du kommst, um Gericht zu halten über die, die diese Erde unterdrücken und missbrauchen. Und du wirst deine Erde zurückgewinnen. Herr, deshalb sind wir heute da und wir wollen das laut proklamieren. Und wir wollen hier wie ein Leuchtturm aufrichten, dass von dieser Stelle hier diese Wahrheit Tag und Nacht verkündet wird in alle Nationen. Jesus Christus ist König der ganzen Welt. Proklamier's mal mit mir. Jesus Christus ist König der ganzen Welt. Jesus Christus ist König der ganzen Welt. Und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und wir werden sehen als König der Herrlichkeit. Wir werden ihn sehen als König der Herrlichkeit. Danke, Jesus. Halleluja. Und das Volk Gottes, es wird auf die Knie gehen. Und wir werden dich anbeten, unseren König. Herr, und du wirst uns nahe sein in diesen Zeiten, die kommen werden wie nie zuvor. Herr, wenn wir dich als König erheben, dann wirst du uns nahe sein wie nie zuvor. Denn es ist das Evangelium des Königreichs, was dieser Welt verkündet werden muss, bevor Jesus wiederkommt. Das Wort Gottes sagt, dieses Evangelium vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes, wird verkündet werden in alle Nationen und dann wird das Ende kommen. Und dein Volk, Herr, es wird vor dem König sein, es wird vor dem König knien. Und es wird intime Gemeinschaft mit dem König haben und du wirst deine Braut aus allen Nationen herausrufen. Du wirst sie herausrufen, diese Intimität, wie es keine Generation vorher erlebt hat. Und es sind deine Tage und es ist deine Zeit. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Sag mal Amen. Dankeschön. Mich hat es vorhin jetzt wirklich ergriffen und ich glaube, es ist so eine Power, wenn Gott es uns schenkt, dass wir richtig proklamieren können, dass Jesus der König ist. Habt ihr vorhin diese Kraft gemerkt? Wenn die Kraft Gottes kommt, dann wird die Erde beben. Hab's gelesen, ich hatte vorhin nur, es ist alles nicht geplant, das ist einfach so ein echter Heiliggeist-Gottesdienst, die liebe ich ganz besonders. Ich hatte nur so dieses Wort, der Herr ist König, ich wusste, es muss einen Psalm geben, der so anfängt. Dann habe ich halt gesucht, da habe ich Gott sei Dank relativ schnell gefunden. Aber was ich eben nicht wusste, ist, wo steht's denn, dass die Erde bebt. Die Erde sah es und bebte. Und es hat mich total berührt, dieses Wort, Freunde, als ich es gelesen habe, weil ich heute auch über das Beben sprechen werde. Ja? Und dieses Beben, das wird, ist das Zentrale von meiner Botschaft. Und das ist ja so toll. Hier steht es ja nicht nur, dass Jerusalem bebt, sondern hier bebt die ganze Erde. Und wir können mit unseren Proklamationen die Erde zum Beben bringen. Das ist krass, weißt du? Das kannst du mit deinem Hirn nicht verstehen. Ja? Und es ist auch gut so, dass du es mit deinem Hirn nicht verstehen kannst. Aber wenn du dein Herz und deinen Geist öffnest, dann kann dir der Heilige Geist Zeugnis geben, dass es stimmt. Ja? Dass wir mit unseren Worten, die letztendlich ja durch den Heiligen Geist inspiriert sind, was zum Erbeben bringen können. Ja? Und es heißt am Schluss, ja, Matthäus 24 könnt ihr ja nachlesen, dass dieses Evangelium vom Reich verkündet wird überall. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt, diese Botschaft, weil sie verkündet wird in jedem Platz, die wird dieses Beben auslösen und dann wird Jesus wiederkommen. Amen. Ihr wisst ja, dass wir dieses Wochenende überschrieben haben mit diesem Titel Ich sehe den König kommen. Aber natürlich wollen wir diesen Text auch hören. Der Einzug nach Jerusalem steht in jedem Evangelium. Es gibt wenige Geschichten in der Tat, die in jedem Evangelium stehen. Aber der Einzug in Jerusalem ist eine der Geschichten, die in jedem Evangelium steht. Auch die Kreuzigung logischerweise steht in jedem Evangelium und die Auferstehung steht in jedem Evangelium. Aber so viel mehr Geschichten, glaube ich, gibt es gar nicht. Zum Beispiel die Geburtsgeschichte findest du bei Matthäus und bei Lukas, die findest du gar nicht bei Markus und bei Johannes. Aber diese Geschichte, wo Jesus eingezogen ist nach Jerusalem, die findest du in allen vier. Und jeder Evangelist, ich mag das persönlich, hat so ein bisschen sogar seinen eigenen, ja, seine eigene Sicht. Und ich mag heute diese Geschichte von Matthäus lesen. Und es ist in die Tat auch dieses Hauptevangelium, was heute in tausenden Kirchen gelesen worden ist. Matthäus 21. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie. Und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihn aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch diese einzelnen Gruppen betrachten, die in dieser Geschichte vorkommen. Was so diese Gruppen tun, wie sie sich verhalten. Ja, und was irgendwo das Wesentliche ist. Wir haben zuerst die unterschiedlichen Menschen. Wir haben Jesus, der auftaucht, logischerweise. Wir haben die Jünger, die auftauchen. Und wir haben die Volksmenge. Drei Gruppen. Dann ist die Schöpfung auch dabei. Das finde ich irgendwie sehr schön. Wir haben den Esel dabei oder die Eselin. Ja, und wir haben sogar, jetzt machen wir den Begriff Schöpfung erweitert oder breit, die Steine dabei. Und dann, ich würde mal sagen, der Hauptaktor in dieser ganzen Geschichte, neben Jesus natürlich, das ist was, was für uns Deutsche mitunter schwer zu verstehen ist. Das ist die Stadt. Die Stadt hier ist personifiziert. Ja, es wird wie eine Person behandelt. Und um das geht es mir heute. Um diese Person der Stadt. Und vielleicht könnt ihr euch dann schon denken, dass es mir heute nicht primär um eine historische Auslegung geht von der Person der Stadt Jerusalem, die gibt es in der Tat, sondern mir geht es heute auch um die Person der Stadt München. Ja? Ja, ist München, weißt du, München ist natürlich ja, 1 Million und sonst was. Du kannst es so sehen, du kannst München beschreiben, du kannst es analytisch beschreiben, aber im Geist sieht Jesus diese Stadt als Person. Und wisst ihr, hier sehen wir ja, eine Stadt hat sogar eine Stimme und sie kann reden. Und hier kann sie sogar fragen. Und es wird ganz, ganz interessant. Aber wir fangen an mit der ersten Gruppe. Und natürlich ist Jesus in der ganzen Geschichte der Hauptakteur. Und es ist ja nur wunderbar, dass einfach Jesus der Hauptakteur ist und auch Jesus der Hauptakteur mit dieser Stadt München immer sein wird und bleiben wird. Und das Geniale und das Wichtige ist, damals war es dieser irdische Jesus, aber der irdische Jesus damals, der hatte Durchblick. Glaubt ihr, dass Jesus damals Durchblick hatte? Jesus hat immer Durchblick, was geschieht. Ja, er weiß, was geschieht. Und es ist so wichtig, dass wir jemanden haben, der weiß, was geschieht. Weil es gibt nämlich genügend Leute in der Geschichte, die wissen nicht, was geschieht. Und was vielleicht etwas problematisch ist, wenn wir manchmal nicht wissen, was geschieht, machen wir Fehler. Und manchmal machen wir gewaltige, gewichtige Fehler. Und das werden wir heute sehen, dass wir hier in dieser Geschichte einen gewaltigen und einen gewichtigen Fehler haben. Und wenn wir Fehler machen, zum Glück ist ja Jesus für die Fehler gestorben, wir können die Fehler um Vergebung bitten, aber trotzdem, wenn wir Fehler machen, können öfters die Pläne Gottes nicht geschehen. Stimmt's? Sie werden dann geschehen, wenn Jesus den Fehler wieder gut macht. Das heißt nicht, dass sie niemals geschehen können. Aber wenn wir Fehler machen, verzögern wir die Pläne Gottes. Also glaube ich, es ist gut, wenn wir einen Durchblick bekommen. Jesus kannte die Bibel. Der irdische Jesus kannte die Bibel und er kannte sie sehr gut. Er ist dem Teufel entgegengetreten in der Wüste mit dem Wort Gottes. Der hat nicht gesagt, hallo, ich bin der Gesalbte und sonst so weiter, hau ab, sondern er ist ihm entgegengetreten mit dem Wort Gottes. Er sagt, es steht geschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und Jesus kannte die Schrift und von daher wusste er, was geschehen muss. Und es gibt ja so einige Prophetien. Zacharja 9, Vers 9 steht geschrieben, juble laut, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und Jesus wusste das und er kam nach Jerusalem und er wusste auch, wer er war. Jesus wusste, wer er war. Amen. Amen. Die Jünger wussten es, glaube ich, teilweise noch nicht so richtig. Und das Volk wusste es erst recht nicht. Aber Jesus wusste es und die Dämonen wussten es auch. Und nebenbei gesagt, wir werden gleich drauf kommen, die Stadt wusste es auch nicht. Ja? Aber Jesus wusste, wer er war und deshalb sendet er seine Jünger, um Esel zu holen. Denn er wusste, er darf nicht nach Jerusalem einlaufen, auch nicht einfahren, das ging damals noch nicht. Auch nicht einfliegen. Er wusste, er muss auf dem Tier reiten. Ja? Und das kannst du nachlesen hier bei eben Matthäus 21. Da steht ganz klar, dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Und dann wird Zacharja zitiert. Wenn du reingehst bei Johannes, da steht es im Kapitel 12, diese Geschichte, Vers 16 steht ein interessanter Satz, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Was macht denn der wieder was Komisches? Ich soll einen Esel holen. Mein Gott, jetzt schickt er mich aus, einen Esel zu holen. Kann er nicht mich nehmen? Jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Also irgendwann später haben sie es wohl kapiert. Aber die Bibel sagt uns klar, als das geschehen ist, haben sie es nicht kapiert. Trotzdem, und das ist ja gut bei den Jüngern, Jesus sagt ihnen, geht mal dahin und holt einen Esel. Also, das ist was Schönes für religiöse Leute, weil der sagt nämlich, geh dorthin und klaut einen Esel. Und wenn irgendjemand sagt, das geht nicht und die Bibel zitiert, du sollst nicht stehlen, dann sagst du ihm, der Herr bedarf seiner. Also bitteschön, geht jetzt morgen nicht in den Supermarkt und plaudert und habt gesagt, der Herr bedarf seiner. Ja? Also ihr versteht mich schon. Aber ihr versteht vielleicht auch, dass eben Jesus immer noch der Herr über allen ist. Und er sendet die Jünger aus und im einen Evangelium sagt sogar, also dann treffen die Jünger jemanden, die wollen den losmachen und sagt, was macht denn ihr? Das geschieht ja nun wirklich, ja? Was macht denn ihr da? Und dann sagen die Jünger in der Tat, der Herr bedarf seiner und die anderen lassen es zu. Weißt du, wir wollen ja ein bisschen auch über die Jünger predigen. Die Jünger sind wir heutzutage, oder? Wir blicken es nicht immer unbedingt so wirklich, oder? Manchmal fehlt es uns gewaltig am Verständnis. Und trotzdem folgen wir Jesus nach. Ja? Und ab und an passiert es eben, dass der Herr was Komisches sagt. Und dann hoffe ich, dass es einige gibt, ich weiß nicht, ob alle da hingegangen wären, ja? Aber einige gibt es immer, die machen dann das Komische, was sie noch nicht verstehen, weil es der Herr sagt. Und das ist so wichtig, weil der Herr hätte ihn allein, glaube ich, nicht geholt. Der hätte wahrscheinlich gar nicht die Zeit dazu gehabt. Vielleicht klingt das jetzt schon wieder anstößig, aber der Herr hat nicht für alles Zeit. Ja, im Geist natürlich, da oben hat er jetzt schon, kann er alles gleichzeitig machen. Aber als er hier auf der Erde war, konnte er auch nicht alles gleichzeitig machen. Also auch der Herr hatte es während seines irdischen Lebens notwendig, Dinge zu delegieren. Und die Leute, denen er was delegiert hat, die mussten halt einmal gehorsam sein. Und mitunter nicht ganz so viel Frage stellen. Und das haben sie gemacht. Und das ist gut. Ja, die haben tatsächlich den Esel geholt. Und ich glaube, die werden sich danach, ich weiß nicht, wer es war, steht ja nicht drin, aber die werden sich ihr ganzes Leben daran erinnert haben. Und als sie dann irgendwann gelesen habe, dass das hier in der Bibel schon vorher drin stand, dann glaube ich, wird ihnen was ganz Starkes gewesen sein. Wow, Gott hat uns gebraucht, um die Pläne Gottes zu erfüllen. Kennst du das Feeling, dass du irgendwas tust und denkst, oh Herr, und irgendwann wird dir klar, dass Gott es wirklich gemacht hat und benutzt hat, damit die Pläne Gottes in Erfüllung gehen. Ich glaube, es gibt wenig Gefühle, die befriedigender sein können für dein Herz, wie wenn du weißt, dass Gott dich benutzt hat, um deinen Plan, seinen Plan vorwärts zu bringen. Das ist was ganz Geniales. Es gab Schwierigkeiten beim Auftrag, aber letztendlich hat es der Herr bekommen. Und das ist, glaube ich, was wir wissen müssen und dürfen als Jünger, wenn es Schwierigkeiten gibt beim Auftrag. Wer könnte euch jetzt da nur ein Wort davon erzählen? Über die Schwierigkeiten bei Aufträgen. Und du bleibst dran und sagst, der Herr bedarf seiner. Dann wirst du es bekommen. Dann wirst du es bekommen. Wenn du wirklich tief weißt, der Herr bedarf es und du bleibst drauf stehen, sagst, der Herr bedarf es und der Herr hat mich gesandt, dann hast du diese Autorität, es freizusetzen. Und das ist das Erste hier, was wir lernen müssen. Weil ich glaube, jeder von uns hat in einem Punkt eine Aufgabe, wo er für den Herrn was holen soll, was seinem Reich dient. Der eine soll vielleicht Blume holen, der eine soll einen Stoff kaufen, der eine soll das Keyboard gescheit konfigurieren und der eine soll over die Brieftasche holen und 100 Euro mitbringen, weißt du? Und alles zusammen und total individuell unterschiedlich setzen die Pläne Gottes frei. Wenn die Jünger den Esel nicht geholt hätten, hätte Jesus nicht einziehen können. Heißt, wenn wir jetzt als Gemeinde, als Nachfolger Jesus unseren Part nicht tun, verzögert sich der Einzug von Jesus in unseren Städten und auf die ganze Welt. Und jetzt kommt die harte Botschaft. Und deshalb verzögert er sich schon seit 2000 Jahren. Jesus möchte auf diese Welt einziehen. Er möchte in diese Welt als König der Könige einziehen. Aber er braucht einen Esel. Oder was auch immer heutzutage. Vielleicht das Auto, vielleicht das Flugzeug, aber nicht nur allein das, sondern er braucht viel mehr. Und er habe jetzt nicht nur einen Esel, den wir holen müssen, weil den Einzug, den wir jetzt planen, der ist ein bisschen anders wie der Einzug von Jerusalem. Wir planen nämlich gerade, beziehungsweise Gott plant, den Einzug des Königs der Könige als siegreicher Herr zurück auf diese ganze Erde. Stimmt's? Glaubt ihr das? Ja? Da oben, ja, die wissen schon, da ist es große Aktivität, dass der Herr zurückkommt. Er kommt auf diese Erde. Und dann brauchen wir die entsprechenden Transportmittel. Hab was für dich, weißt du? Weißt du, dass ein Transportmittel, zum Beispiel dieses komische Teil, was du da in deiner Hand hast, sein kann? Es gibt ja Leute, die werden das total ablehnen oder Probleme haben. Aber ein Transportmittel in der jetzigen Zeit, damit Jesus einziehen kann, wird Internet, Facebook, soziale Medien und alles das sein. Und es braucht Menschen, das werden nicht alle sein, aber es braucht Menschen, die genau das nutzen, um diese Botschaft, um das, was Jesus jetzt machen kann, in die ganze Welt rauszubringen. Für manche wird Jesus sagen, Facebook, it's not für dich. Lass die Finger davon. Das wird es auch geben. Und wir müssen es unterscheiden können. Und wir müssen vor allem als Nachfolger aufhören, wenn ich so lang gehe und der andere geht momentan so lang, heißt es noch nicht, dass ich richtig bin und er verkehrt oder er richtig und ich verkehrt, sondern vielleicht sagt Gott zu mir, geh so rum. Und zu ihr sagt er, geh so rum und dahin bei der Tür trefft er euch aber. Aber da habe ich Leute, die ich mitnehmen will und da habe ich Leute, die ich mitnehmen will. Ja? Und so brauchen wir einen Blick für die unterschiedlichen Führungen und über das Unterschiedliche, was Jesus gerade holt. Und es ist wichtig, dass wir diese Weite bekommen. Zu den einen Jüngern sagt er, hol einen Esel. Und vielleicht hat er sogar zum anderen Jünger gesagt, und das steht gar nicht im Evangelium drin, ich brauche noch irgendein Tuch, wo ich mich drauf hocken kann. Ja? Also, jetzt haben wir die Jünger. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn Widerstände kommen, dann gebt nicht auf, bis ihr das freigesetzt habt, was ihr freisetzen sollt für die Pläne Gottes. Also, Jesus, ich komme zurück zu Jesus. Jesus wusste Bescheid. Ja, er kannte diese Prophetie. Und dann lese ich jetzt mal diese Prophetie noch ein Vers weiter, weil da wird es nämlich ganz interessant. Also, er soll ja nur einziehen. Und dann wäre die Prophetie im Vers 10. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und er verkündet Frieden den Nationen. Ja? Ja, jetzt sagen wir schön, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Aber das wäre eigentlich der Wunsch gewesen hier nach dem Sacharja 9, Vers 9, nachdem Jesus in die Stadt eingezogen ist, das wäre dann Plan Gottes gewesen. Jesus sollte allen Krieg ausrotten und er sollte Friedefürst sein für alle Nationen. Glaubt ihr, dass Jesus diesen Bibelvers auch kannte? Garantiert. Ja? Es gibt noch einen anderen Bibelvers. Und das Geniale ist, dass hier Matthäus, wenn du mal die Mühe machst nachzugucken, Es ist nicht nur diese eine Prophetie aus Sacharja, auf die er sich bezieht, sondern es gibt noch eine zweite Prophetie. Und diese Prophetie Sacharja, die kennen wir, oder? Die hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört. Ob er den Vers 10 kennt, mache ich jetzt nicht unbedingt die Umfrage, aber es gibt noch eine zweite Prophetie und bei der bin ich überzeugt, dass sie die allerwenigsten von uns kennen. Weil in Jesaja 62, Vers 11 und Vers 12 steht Folgendes. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Jesaja 62, Vers 11. Ja. Hier haben wir schon, die Tochter Zion ist personifiziert Jerusalem. Und im Sacharja steht, juble, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Und jetzt hört noch mal zu, und das ist eben das, wo wir dann mitunter wirklich mehr erkennen müssen, was Matthäus sagt. Matthäus sagt Folgendes, es geschieht, damit erfüllt wird durch den Propheten, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. In Sacharja steht drin, juble laut, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Und in Jesaja 11 steht drin, und das ist das Wesentliche, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. In Jesaja, in dieser Prophetie, steht drin, wird prophezeit, dass Jesus einen Ruf rauslässt, dass wir der Tochter Zion sagen sollen, wer kommt. Es ist so wichtig für uns in der Zeit, dass wir das Wort Gottes besser kennen. Dass wir manchmal solche Details, ja, dass wir sie erkennen. Weil dann werden wir wirklich erkennen auch, warum der Einzug an einem Punkt hängen blieb. Und warum Sacharja 9, Vers 10, wo der König, wo Jesus den Krieg ausrottet und Frieden kommt, nicht geschehen konnte. Weil nämlich vorher was nicht erfüllt ist. Aber bevor wir nochmal auf das kommen, weil das bezieht sich auf die Stadt, will ich noch kurz auf das Volk kommen. Das Volk ist ja auch dabei und das Volk ist begeistert. Das Volk ist gerade auf der Seite von Jesus. Kommt gar nicht so selten vor, aber hier ist das Volk auf der Seite von Jesus. Das heißt, auf uns gesagt, wir haben da eigentlich eine Mini-Erweckung. Wisst ihr, warum wir gerade eine Mini-Erweckung haben? Das ist auch ganz leicht zu erklären. Vorher hat Jesus nämlich mal kurz bei Lazarus einen Toten auferweckt. Und den haben sie dann sogar gezeigt. Schau mal, das ist der, der 4 Tage lang tot war. Wenn Jesus am 4. Tag auferweckt war, wo er schon eigentlich ja stinkt und Verwesung anfängt, das gibt ja am 4. Tag, also von daher ist es medizinisch unmöglich, das eigentlich noch zu machen. Deshalb ist es wirklich das größte Wunder, was in der Bibel beschrieben wird. Und das ist geschehen und das Volk hat es mitgekriegt. Also da ist wirklich, der hat was, ja. Wir sind pro Jesus. Und dann schreit das Volk, Hosanna. Vorhin gab es die gute Frage, was heißt denn Hosanna? Ja, Psalm 118, selbst das Volk kannte wohl ein paar Bibelverse. Hosanna ist abgekürzt ein Fleh oder Jubelruf an den König. Da ist das Wort Yasha drin. Das ist Jeshua. Und das andere, Hosanna, also ursprünglich. Und das andere ist dieser Aufruf, ach Herr, ach König, hilf doch, rette uns. Und Psalm 118, Vers 25 steht es, ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Es ist ein Psalm der Rettung, wenn du diesen Psalm liest. 118 ist ein bekannter Psalm der Rettung, den man auch regelmäßig zu Festen gelesen hat und wo dann so dieser Schrei kommt, o Herr, hilf doch, o Herr, mach doch was. Ja? O Herr, wir setzen ein Stück unsere Hoffnung auf dich. Das kannte das Volk. Ja, also definitiv ist dieses Yasha, Yeshua, ist Herr, ist Jesus, es steckt in Joshua drin und steckt in Jesus drin. Also ist wirklich diese Aufforderung, das Volk ist irgendwie, das sagt jetzt mal, das Volk erkennt irgendwie, ist es was Besonderes. Hat auch nicht unbedingt so den, vielleicht den Durchblick, aber sagt, mach doch was, es liegt irgendwas in der Luft. Und ich meine, das dürfen wir nur A verstehen. Ich glaube, die Welt und die Menschen sind ja jetzt nicht per se unbedingt die unsensibelsten Wesen. Wenn was in der Luft liegt, dann merken das viel mehr. Manchmal merken es sogar die Christen später wie die Welt. Ja? Und diese Zeitströmung oder was in der Luft liegt, ja, da ist die Menge, die Masse nicht unbedingt unsensibel. Also das ist ein Moment, ein Momentum, wenn man diese Zeit richtig nutzt, dann kannst du die Massen berühren. Wenn das Richtige in der Luft liegt und du gehst richtig damit um, dann geschieht was. Wir wissen auch, was ein paar Tage später kam, war Jesus in Jerusalem drin, da lag auch was in der Luft. Und dann schrie dieselbe Masse, die vorher gesagt hat, Hosanna, die schrie, kreuzige ihn. Du siehst, wie leicht die Massenbewegung vom einen zum anderen geht. Und es ist heute genau dasselbe. Zuerst, oh, das ist das doch der Tolle. Und drei Tage später, Kopf ab. Das geht mit Predigern so. Und es geht in der Welt, zum Beispiel mit Politikern genauso. Ein paar Tage lang mochten wir sie, dann kommt ein bisschen irgendwas anders, man wird aufgepeitscht und dann alle weg damit. Ja, diese Massen, ja, sind ganz, ganz wechselhaft, können ganz, ganz wechselhaft sein. Die Schöpfung, die dabei ist, die merkt auch das, was geschieht. Ich glaube, der Esel, der war willig. Und was am schönsten ist, die Steine, ja, nachdem die Pharisäer ja wieder mal ein bisschen unwirsch werden, sagt Jesus, wenn meine Jünger nicht schreien, dann werden die Steine schreien. Ich sage es jetzt mal so, ich glaube, die Steine haben sowieso geschrien. Die Steine wussten irgendwo, wow, da geschieht was. Ja? Die Schöpfung ist sensibel auf was geschieht. Im Jeremia findest du irgendwo, wenn du mit voller Ungerechtigkeit ein Haus gebaut hast, dann steht drin, der Stein schreit noch immer noch. Wenn du irgendwo wohnst, wo viel Unrecht geschehen ist, dann schreit der Stein oder schreit die Erde, wo jemand umgebracht ist, schreit der Ackerboden, schon im ersten Buch Mose Kapitel 4. Die Schöpfung merkt, was geschieht. Und sogar der Stein, wo du denkst, das ist ja der Stein, selbst der hat eine Stimme. Das ist nicht ganz das naturwissenschaftliche, aufgeklärte Weltbild, aber zutreffender als unser verkopftes naturwissenschaftliches Denken mitunter. Aber jetzt komme ich zur Stadt. Und das ist das Interessanteste, das Faszinierendste und das Traurigste zugleich. Die Stadt reagiert, als Jesus reinkommt. Als Jesus, damals der Ölberg war ja noch nicht in Jerusalem. Der Ölberg ist dieser Hang und dann gehst du runter und dann gehst auf der anderen Seite wieder ein bisschen hoch und da kommt da, wo früher dieses alte Stadttor war. Und Jesus geht da durch, die Leute jubeln alle, als er den Ölberg runtergeht vor Jerusalem Und dann geht er da und geht in die Stadt rein. Und als er diese Stadt betritt, heißt es, die ganze Stadt kam in Bewegung. Es kam ein Erdboden. Sie wurde total erschüttert. Es kam eine Riesenerschütterung. Und dann sagt uns hier das Wort Gottes, die ganze Stadt kam in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Stadt spricht, wer ist es? Wer kommt? Wer kommt? Und jetzt musst du vielleicht nochmal die Geschichte von dieser Stadt angucken. Weißt du, die Stadt ist wie ein Mensch. Und wenn du in die Geschichte reingehst, Jerusalem war eigentlich eine der letzten Städte, die überhaupt erobert wurde, als sie das Land eingenommen haben. Es war der letzte, sag's jetzt mal, Stronghold-Festung vom Feind. Erst David hat Jerusalem freigesetzt. Vorher war es die Stadt, die der Feind immer noch besetzt hat. Und dann hat die Stadt natürlich gute Zeiten erlebt, aber sie hat ganz, ganz viele ungerechte Könige erlebt. Und dann hat sie das größte Trauma erlebt, wie die Babylonier, wie Nebukadnezar kam und diese ganze Stadt zerstört hat. Diese Stadt hatte ein echtes Trauma. Diese Stadt war, würden wir heutzutage sagen, missbraucht. Sie war von ungerechten Herrschern missbraucht. Und wenn du in Lukas-Evangelium reingehst, dann sagt Jesus ganz klar, diese Stadt war blind. Ja? Diese Stadt konnte nicht sehen, sie war blind. Diese Geschichte, die sie erlebt hat, hat die Stadt blind gemacht. Glaubt ihr, dass es heutzutage viele Städte gibt, die blind sind? Weißt du? Ja, genau, fast alle, weil die großen Städte, die mag der Teufel besonders und er mag ganz besonders gern seine dämonische Herrschaft darin ausüben. Und das konnte der Feind in dieser Stadt München auch ganz besonders gut. Auch wenn es jetzt schon ein paar Jährchen zurückliegt. Aber wir wissen immer noch, diese Stadt war der Anfang vom Dritten Reich. Und diese Stadt hat Hitler oder der Feind durch Hitler genommen, um dieses ganze Unheil zu bringen, nicht nur für Deutschland oder über Deutschland, sondern über ganz Europa und noch weiter. Ja, diese Stadt ist total missbraucht. Und wenn du sogar noch ein bisschen anders reingehst, auch im Johannesevangelium findest du wieder einen ganz interessanten Vers. In Johannes 11, Vers 47 steht nämlich drin, da versammelten die Hohenpriester und Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir, denn dieser Mensch tut viele Zeichen, da geht es natürlich um Jesus, wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt und unsere Nation wegnehmen. Das ist eine ganz krasse Aussage, weil hier, wenn du die Bibel wirklich ernst nimmst, sagen die Hohenpriester und Pharisäer, die religiösen Leute, die Jesus ablehnen, sagen Folgendes, die Stadt gehört uns. Und die ganze Nation gehört uns. Wir üben unsere dämonische, religiöse Herrschaft über diese Stadt und durch diese Stadt auf die ganze Nation aus. Und auch in der Zeit, wo Jesus kam, war diese Stadt missbraucht von einer perversen Religiosität. Ja, und das war das Thema, was wir am Freitag hatten. Das, weshalb Jesus es konfrontiert hat. Matthäus 2, Vers 3, als Jesus geboren war, und es der König Herodes hörte, wurde er bestürzt. Ja, er hat Angst bekommen. Die weltliche Herrschaft hat Jerusalem missbraucht und die geistliche Herrschaft. Das war die Situation. Und jetzt ist diese Stadt missbraucht und sie ist blind. Das war der Zustand. Und jetzt zieht Jesus ein in diese Stadt und die Stadt spricht, wer ist dieser? Und was hätten wir jetzt antworten müssen? Es ist der König. Es ist der König. Und was ist geschehen? Die Masse hat gesagt, es ist der Prophet. Und die Jünger, und das ist der Punkt, haben gar nichts gesagt. Die Stadt hat geschrien, die Stadt wollte wissen, wer ist dieser? Und die Stadt hat die Antwort nicht bekommen. Hat nicht die richtige Antwort bekommen. Wir haben der Stadt nicht gesagt, das ist der König. Die Jünger haben geschwiegen und die Masse hat das erzählt, was sie die ganze Zeit erzählt hat. Ich sage euch, ich bin der tiefen Überzeugung, wenn du ein bisschen Massendynamik kennst, wenn die Jünger angefangen hätten, sie hätten geschrien, es ist der König, es ist der König, es ist der König. Was hätte die Masse gemacht? Sie hätte mitgeschrien, es ist der König. Ja. Und ich glaube, wenn das die Masse geschrien hätte und die Jünger geschrien hätte, dann wären die Augen von dieser Stadt aufgegangen und sie hätte Jesus gesehen. Und dann hätte diese Stadt Jesus akzeptiert. Es gibt viele Prophetien. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Und du wirst ein weites Land sehen. Glaubst du, dass München momentan blind ist? Glaubst du, dass Berlin blind ist? Vielleicht ist ganz Deutschland blind. Und jetzt stellt euch mal vor, es geschieht sowas, wo Erschütterung geschieht. Und ich hoffe, dass wir dann in diesen Zeiten hören, wenn die Städte rufen, was ist los? Wer ist dieser? Und dass dann ein Volk Gottes, das die Bibel kennt, aufsteht und weiß, jetzt ist meine Aufgabe dran, ich muss eine Prophetie erfüllen. Ich sage es nochmal, die Prophetie. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Jesus selbst, der der Herr ist, ja, gibt diesen Auftrag bis ans Ende der Welt, sagt der Tochter Zion, der König kommt. Die Enden der Erde, bis an die Enden der Erde, müssen wir eines Tages zu Jerusalem sagen, dein König kommt. Und dann wird diese Stadt sehen werden. Und jetzt, wir sind noch nicht ganz am Ende der Zeit, aber jetzt, in dieser Zeit und heute, müssen wir anfangen zu sprechen, zu unseren Städten, wer kommt. Wenn wir nur sagen und zulassen, das heißt, da kommt halt ein Prophet. Es ist schön, der Prophet wird was tun. Oder es kommt ein Evangelist oder sonst so weiter. Alles schön und gut. Aber wer wirklich kommt und das Augenlicht dieser Stadt zurückgibt, ist der König. Und nur der König. Und die Botschafter Gottes, die jetzt kommen, wisst ihr, was wir über die sagen müssen? Nicht, das ist ein Lehrer, das ist ein Prophet oder sonst so weiter, sondern wir müssen sie erkennen, Sie sind Botschafter des Königs. Sie bringen das Evangelium vom Königreich Gottes. Das ist das Neue. Alles andere, was vorher war, war gut und war in der Zeit. Aber wenn Jesus die Städte zurückholen will, und er will sie zurückholen, und er wird sie zurückholen, dann müssen wir die Botschafter, die Gott jetzt sendet, wir müssen in ihnen Jesus sehen. Wir müssen sagen, sie sind Botschafter des Königs. Wir müssen nicht mehr sie sehen, mach den Robert weg und sieh den König hinterm Robert. Ja? Und das sage ich jetzt nicht wegen mir. Das kann ich sagen von Miri, das kann ich sagen bei Franz, das kann ich sagen bei jedem von uns. Wenn du ihm jetzt dienst, in diese Bewegung reingehst, dann bist du ein Botschafter des Königs, weil du sollst das Königreich Gottes repräsentieren. Und dort, wo Gott dich hinschickt, sollst du empfangen werden als Botschafter des Königs und dann wird in dir der König empfangen. Und wir müssen zu den Städten sagen, jetzt, schau mal, hier kommen Botschafter des Königs und durch die Botschafter des Königs kommt der König zu dir und du wirst wieder sehen. Nur der König kann uns heilen in dieser Dimension. Ein Prophet war nie König historisch. Die Könige haben die Stadt missbraucht. Und deshalb kann nur der König die Stadt heilen. Das ist sowas von logisch. Ja? Kein Prophet, kein Evangelist wird eine Stadt heilen können, weil sie wurden von Königen missbraucht. Aber wenn jetzt, ja, Könige kommen und du siehst im Geist die Königskrone auf jemand. Und ich sage euch, wenn wir wirklich offen sind, dann werden wir diese Sachen sehen. Ja? Dann wirst du zu der Stadt sagen können, dein König kommt. Ja? Und wir werden aufstehen. Siehe, dein König kommt zu dir, München. Wenn München diese Frage stellt, wenn Berlin diese Frage stellt, wenn vielleicht irgendwann Moskau oder Istanbul oder wo auch immer momentan ganz andere Mächte herrschen, diese Frage stellt, weil irgendwelche Menschen dorthin gesandt werden, dann hoffe ich, dass genügend Menschen rufen und schreien, weil sie diese Prophetie kennen und in ihr Fleisch und Blut übergegangen ist. Es ist der König, der kommt. Und sie sagen nicht mehr, es ist halt irgendein Diener Gottes, sondern es ist der König, der kommt und der dir dein Augenlicht zurückgibt. Und du wirst den König wiedersehen und der König wird dich 100% heilen und der König wird dich in deine wahre Berufung führen. Ja? Jesus, wenn Jesus König ist in München, dann wird er diese Stadt in seine wahre Berufung führen. Aber zuerst muss das Augenlicht von dieser Stadt aufgehen. Jesu Namen. Amen. Es ist schön, dass wir vielleicht gerade ein bisschen nachdenklich sind, weil ich glaube, es ist eine starke, es ist eine schöne und es ist auch eine nachdenkliche Botschaft. Und deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass wir ein Lied hören. Linda hat diese Woche, stimmt? Diese Woche ein Lied geschrieben oder sagen wir mal lieber ein Lied empfangen, wo es um den König und den Einzug geht. Das ist jetzt nicht dieses Lied vielleicht zur Begeisterung, sondern das ist ein Lied, wo du zuhörst und wo du diese Botschaft ja, dir nochmal anhörst, weil es letztendlich das zu dieser Stadt, auch zu München gesprochen wird, dein König kommt. Und ich möchte, dass Linda uns jetzt dieses Lied singt und spielt und dass wir uns total nochmal berühren lassen und dass sich das irgendwo in unserem Herz festigt, auch was wir eigentlich für eine Verantwortung haben, zu den Städten zu sprechen, wer kommt. Und dann, nach dem, sag's mal, ruhigen und nachdenklichen Teil, möchte ich noch was Zweites mit euch machen und da werden wir die Stimmung völlig wechseln. Ich habe ein rotes Tuch, ein langes rotes Tuch dabei, das werden wir hier in der Mitte aufbauen. Und dann möchte ich, dass wir Einzug feiern, prophetisch. Wir haben ein rotes Tuch, wir haben Herzchen, Röschen, natürlich haben wir eine Königskrone. Und dann glaube ich, dass wir voller Freude, voller Begeisterung und voller Glaube, wenn Miri unser Lied nochmal spielt, ich sehe den König kommen, dass wir dieses rote Tuch ausbreiten und dass wir dann über dieses Tuch wirklich einmarschieren und dieser Stadt München voller Freude nochmal verkünden, dein König kommt. Diese Stadt hier soll hören, wer kommt. Sie soll erschüttert werden, sie wurde vorhin schon erschüttert, wir wollen sie nochmal erschüttern lassen. Und ich bin sicher, dass im Geist Türen aufgehen werden. Und wenn wir auf dieser Botschaft bleiben und wissen, dass der König kommt und die Botschafter Gottes als Botschafter des Königs empfangen, weil das sagt nämlich Jesus letztendlich, siehe, du wirst zerstört bleiben, bis du irgendwann sprichst, gelobet sei der, der da kommt im Namen des Herrn, des Königs von Israel. Wenn wir die Diener Gottes wieder erkennen, in dem, wer hinter ihnen steht, dann werden die Augen aufgehen. Das sagt Jesus ganz klar. Solange wird Jerusalem blind bleiben, solange werden auch unsere Städte blind bleiben. Aber wenn wir, das Volk Gottes, die Menschen erkennen als die, die sie wirklich sind und Jesus in ihnen sehen, dann werden unsere Augen aufgehen und die Augen der Stadt werden aufgehen. Und dann werden die Pläne Gottes der Endzeit anfangen zu geschehen. Sonst wird es die nächste Schleife geben, wo ein paar gute Dinge geschehen, danach wieder Enttäuschung kommt und wir werden so lang im Kreis drehen, bis genau das geschieht. Amen. Thank you. Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich an diesem Tag prophetisch deinen Einzug feiern dürfen. Ich danke dir, dass du unsere Münder freisetzt, dass du uns den Mut gibst, wirklich zu diesen Städten, in denen wir leben und wo du uns einen Auftrag geben wirst, ganz klar zu sprechen. Siehe, dein König kommt. Siehe, die Boten des Königs, sie kommen. Und dieses Augenlicht unserer Städte, es wird wieder aufgehen. Und sie werden den König sehen in seiner Schönheit und in seiner Pracht. In Jesu Namen. Ich habe da hinten ein Körbchen mit Rosen. Wir haben keine echten genommen. Da war die Kollekte noch nicht groß genug. Außerdem wusste ich nicht, wie es hier im Raum ankommt. Und wenn du Botschafter des Königs sein willst und glaubst, dass du es bist, weil du ein Kind Gottes bist, dann kannst du jetzt prophetisch in diese Stadt München einziehen. Zieh ein im Glauben und zieh ein mit dieser Botschaft, Jesus, du bist König, und du sprichst zu dieser Stadt, Jesus, du bist König. Wenn diese Stadt heute dich fragt, wer ist es, der da kommt? Was geschieht denn hier gerade, was die geistliche Welt sagt? Dann sag ihnen das Richtige. Sag ihnen nicht, da vorne hat einer einen Spleen, sondern sag ihnen, wir feiern prophetisch, dass Jesus kommt. Und ich nehme meine Rose und ich pflaster diesen Weg. Und ich sage euch, am Ende der Tage wird dieser Weg gepflastert sein vom Himmel auf die Erde. Wenn Jesus kommen wird, auf der einen Seite werden vielleicht viele Katastrophen geschehen, aber die Gemeinde wird diesen Weg für Jesus pflastern. Es wird nicht nur ein rotes Tuch sein, sondern es werden viele, viele Rosen der Anbetung, der Liebe, der Dankbarkeit drauf sein. Das ist dieser Weg, den die Gemeinde pflastert. Und sie wird wissen, wer kommt. Es wird ihr König sein. Und jetzt lasst uns reingehen. Darf ich den Leiter von hier herausfordern, den Zug zu eröffnen? Ich glaube, es wäre einfach im Geist richtig. Und lass uns singen, ich sehe den König kommen. In Jesu Namen, und dann macht euch auf und lasst ihn nicht allein, sondern steht auf und macht diesen Weg mit. Ich sehe den König kommen,
mächtig und in Herrlichkeit. Die Erde will. Ich sehe seine Gnade, ganz von der Schöpfung. Thank you.
Halleluja, Jesus, dem König, dem König, dem König. Halleluja. Amen, 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 amen. Yeah. So, jetzt bleib nochmal dort stehen, wo du gerade bist, und lass nochmal unsere Hände strecken. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass es hier viele, viele Menschen geben wird, die lernen zu sprechen zu unseren Städten. Sehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Helfer, der wahre König. Danke, Herr, für was du heute Vormittag getan hast. An uns, in unserem Herzen und auch in dieser Stadt. Wir beten, Herr, von ganzem Herzen, dass die Augen dieser Stadt München aufgetan werden. Und dass in München deine Pläne um eine weltweite Erweckung mit auszulösen und zu berühren, dass sie geschehen, Herr. Dass von hier was ausgeht, was bis an die Enden der Welt Einfluss nimmt und wo dein Evangelium des Reiches Gottes verkündigt wird, bis an die Enden der Erde, dass eines Tages an den Enden der Erde gesprochen wird, auf der ganzen Erde verteilt, dass der König, der wahre König, in dieser Welt zurückkehrt. Und dafür danken dir in Jesu Namen. Amen.